Roberto, ich würde dich nach vorne bitten. Am besten, du sagst am Anfang noch ein bisschen was zu dir, was du so machst. Und dann gebe ich das Mikro.
Du gibst mir das erst und dann sage ich es. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe ja zu Hause ein bisschen überlegt, ob ich denn hier der Richtige bin für einen Jugendgottesdienst. Man wird ja mit jedem Jahr älter. Und da habt ihr euch so einen alten Sack eingeladen. Vielleicht hätte es ja jemand gegeben, der ganz jung, frisch und knackig ist. Schauen wir mal. Also, was soll ich zu mir sagen? Roberto Jahn, komme aus Marienberg, aus dem Ortsteil Gebirge, Kulturzentrum Europas, Perle des Erzgebirges. Also wer noch nicht dort war, muss unbedingt mal hinkommen, muss es erlebt haben. Ich habe dann Schule besucht, habe einen Beruf gelernt. Ich wollte gern Kfz-Schlosser werden, weil das war meine Leidenschaft, mein Hobby. Ich habe mit 14 angefangen, Motorräder selber zu bauen. Also nicht nur eine Schraube raus und wieder reinzudrehen, sondern richtig Motorräder zu bauen, zu entwickeln. Und das wollte ich gerne zum Beruf machen. Es hat nicht geklappt, es lag nicht an den Zensuren, es war damals eine andere Zeit, müssen wir jetzt nicht alles dahin bratschen. Und ich habe dann ein Handwerk gelernt, das hatte unwahrscheinlich viel mit Kfz-Schlosser zu tun, nämlich mit Öl und Fett. Ich bin Bäcker geworden. Ja, ich hatte mir aber vorgenommen, egal was passiert, egal welchen Beruf ich erlernen kann und darf, wenn du fertig bist mit der Lehre, dann machst du das, was man heute FSJ nennt. Das hieß damals diakonisches Jahr oder missionarisches Jahr. Und ich wollte missionarisches Jahr machen bei der evangelischen Jugend, habe das versucht und missionarisches Jahr, das klingt ja nach Brasilien, Argentinien und Chile. Und ich war in Oschatz. Es war trotzdem gut, weil einfach ich dort gelernt habe, um mit ganz kleinen Gruppen zu arbeiten. Denn das, was zu meiner Zeit manchmal zum Beispiel in Drehbach eine ganz normale junge Gemeinde war, so viele Leute waren dort, wenn der ganze Kirchenbezirk zusammengekommen ist, zum Jugendgottesdienst. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass die kleinen Gruppen in den Orten, also die Orten in den Orten wirklich klein waren. Und das habe ich dort gelernt und das war gut. Ich habe dann Ausbildung gemacht in Moritzburg und habe dann meine erste Stelle angetreten. Die war in Bautzen, bin aber hoffnungsloser Erzgebirger. Ich hatte also nach anderthalb Jahren hatte ich wirklich Heimweh. Ich hatte dort nichts auszustehen, es war alles perfekt eigentlich. Aber ich hatte Heimweh nach dem Erzgebirge. Vielleicht kannst du es verstehen, vielleicht nicht. Mir geht es aber so und habe dann um Versetzung gebeten. Bin zurückgekommen ins Erzgebirge nach Scharfenstein und habe dort ein Freizeitheim nebenbei geleitet. Und meine Hauptaufgabe war als Jugendreferent beim EC und habe das 8 Jahre gemacht. Habe nebenbei immer Motorradfahrergottesdienste veranstaltet. Also gleich nach dem Studium habe ich damit angefangen und bin jetzt seit 2003 Motorradfahrer Seelsorger, das ist die offizielle Bezeichnung, Bikerbuster oder wie auch immer man das sagen möchte. Das ist jetzt mein Job. Ich mache Gottesdienste für Motorradfahrer, Freizeiten, wir machen noch vieles andere mehr, aber das sind so die Hauptaufgabengebiete. Ja, persönlich bin verheiratet, habe 4 Söhne. Der Älteste lebt in Schweden, ist Koch, der Mittlere ist Religionslehrer und Sportlehrer irgendwo in Hessen und den Jüngsten, den wir noch zu Hause haben, der wird Zimmermann. Der hat vorige Woche seinen Lehrvertrag unterschrieben, freuen uns drauf. Ja, und der Allerjüngste, der ist schon bei seinem himmlischen Vater, der ist nämlich schon gestorben. Ja, ansonsten bin ich noch bei der Feuerwehr Wehrleiter und vielleicht genügt das. Aber ich denke, es ist gut, wenn man so ein bisschen eine Vorstellung macht, weil dann manches sich erklärt, warum sagt er das so, wie er es sagt. Okay, lasst uns starten. Ich weiß nicht, ob du das Thema ganz bewusst aufgeschnappt hast oder ob du einfach heute vom Volleyball gleich hierher gefahren bist und hast gesagt, ist egal, was dort heute Abend ist und wer dort ist, ich gehe dort einfach hin. Das ist heute den Tag, mache ich jetzt noch rund mit dem Jugo. Also, das ist das Thema für heute. Apokalypse Now, Glaube, Klima, Nachhaltigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht mit all den Nachrichten über Klima und Nachhaltigkeit und Katastrophen. Und vielleicht macht dir das Ganze ja Angst. Mir persönlich ist das zu viel. Es nervt mich inzwischen und ich sehe, dass manches davon so, aus meiner Sicht jedenfalls, pseudoreligiöse Züge trägt. Da gibt es eine heiße Erwartung, mit der die Realität nicht mithalten kann. Da sind Enttäuschungen vorprogrammiert. Da werden einzelne Personen zu Heilsbringern hochstilisiert, die sie nicht sein können. Da werden Gesetze missachtet mit dem Hinweis auf höhere Ziele. Da werden aber auch Menschen mit anderen Meinungen, wir nennen sie mal Andersgläubige, verachtet und ignoriert. Ich bezeichne es tatsächlich als einen neuen Glauben. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass unsere Kirche an dieser Stelle eindeutiger und klarer wäre. Dass sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen würde und erkennt, dass das Ganze religiöse Züge hat und sich sehr gut überlegt, wo sie unterstützt. In der Klimadebatte geht es meiner Meinung nach meinem Wahrnehmen, schon lange nicht mehr um Zahlen und Fakten, sondern da geht es darum, Recht zu haben. Den richtigen Glauben zu haben und das alles gespeist aus einer Angst vor der Apokalypse, vor dem Ende der Welt. Wir reagieren über die Maßen und das ist normal. Wer Angst hat, reagiert nicht mehr mit purer Vernunft, sondern an vielen Stellen reagiert jemand, der Angst hat, extrem. Aus dem Bauch heraus. Mit dem Ziel, das Angstmachende so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen oder vielleicht sogar ganz wegzuschaffen, ohne die Folgen seines Handelns längerfristig zu bedenken. Was an vielen Stellen betrieben wird, ist ein neuer Götzendienst, der zum Teil pseudowissenschaftlich und pseudoreligiös daherkommt. Menschen ordnen diesen Götzen alles unter, ihre persönliche Entscheidung, ihre Freiheit und ihre Ausrichtung des Lebens bis hin zu ihren Lebenszielen. Ich vergleiche das inzwischen mit der Zwangschristianisierung in Teilen der Welt in früheren Zeiten. Dies war nicht in Ordnung, aber Gleiches gilt für die Klimareligion. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es braucht Veränderung. Wir müssen behutsamer, fürsorglicher mit der Erde und mit den Mitgeschöpfen umgehen. Es braucht Veränderung, weil aus purer Angst keine vernünftigen Antworten zu erwarten sind. Wer die Schöpfung schützen will, braucht eine Hinwendung zum Schöpfer. Und das, finde ich, hört man so gut wie nie. Das wäre aus meiner Sicht die erste Aufgabe für uns Christen in der Kirche, in den jungen Gemeinden, Jugendkreisen, ganz egal. Wie bei fast allen Dingen, wenn man aus Angst reagiert, doktern wir an Symptomen herum, ohne die Ursachen zu erkennen und zu bekämpfen. Ein Beispiel war zum Beispiel die Verordnung, die sozusagen innerkirchlich war, nämlich dass die Angestellten auf der Autobahn 100 und auf Landstraßen 80 fahren sollen. Du wirst es mir nicht glauben, aber auch ich als Biker-Pastor kann sehr gut damit leben, wenn es zum Beispiel eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben würde. Aber dann für alle, keine Einzellösung, weil die Einzellösung für den, der dort 80 fährt, am Ende nur gefährlich ist. Das ist jedenfalls mein Ausgangspunkt für mein Denken über Apokalypse Now. Vielleicht ist es auch deiner, vielleicht bist du ganz anderer Meinung. Was kannst du heute Abend erwarten? Erstens kritische Gedanken zum derzeitigen Mainstream. Zweitens den Versuch einer biblischen Einschätzung und drittens einen Hoffnungsschimmer. Drei schlechte Botschaften zuerst. Die erste heißt, die Welt ist nicht zu retten. Ich leugne die Klimaveränderung nicht. Das wäre töricht. Wir alle bekommen mit, dass der Winter nicht mehr so schneereich, dass die Winter nicht mehr so schneereich sind wie früher, zumindest in meiner Kindheit. Wir erleben Sommer, wie man sie zuvor nur aus südlichen Bereichen kannte. Das freut den einen und macht dem anderen Angst. Nochmal, das Klima verändert sich. Allerdings erlebe ich eben auch eine sehr einseitig ausgerichtete Berichterstattung. Und nein, ich gehöre nicht zu den Menschen, die eine Verschwörung dahinter sehen. Ich sehe aber, dass uns das zurzeit über die Maßen beschäftigt. In einem Maß, das, glaube ich, nicht gut ist. Vieles andere rutscht hinten hinunter. Andere Meinungen sind bei dem, was man zurzeit hört über Klima, Nachhaltigkeit und so weiter, kaum möglich. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber kaum möglich. Schnell wird man als etwas gestrig von früher oder so abgestempelt. Was meine ich damit? Erstens, ich sah vor wenigen Tagen, also es war diese Woche, einen Beitrag, in dem ein Wissenschaftler darüber sprach, dass sich die Erdrotation verschoben hat. Und das nicht zum ersten Mal. Sondern die Wissenschaftler gehen davon aus, dass zum Beispiel die heutigen Savannen und Wüsten Afrikas früher grüne, fruchtbare Gegenden waren. Ihre Austrocknung bringen sie mit einer Verschiebung der Erdrotation in Zusammenhang. Das bedeutet für mich dramatische Klimaveränderungen, hat es tatsächlich auch schon vor uns gegeben. Zweitens, die Zeitschrift Der Tagesspiegel berichtet am 11.08.2022 mit der Überschrift Folge des heißen Sommers, seit 2000 Jahren unter dem Eis liegender Pass in Schweizer Alpen wird freigelegt. Hast du bestimmt schon gehört, ist nichts Neues für dich. Aber ich habe, als ich das gelesen habe, gedacht, dann ist doch eigentlich der logische Schluss, dass dieser Pass in den Schweizer Alpen eben vor 2000 Jahren tatsächlich nicht unter einem Gletscher gelegen hat. Es muss so warm gewesen sein, dass die römischen Legionen diesen Weg genutzt haben. Drittens, Swiss Info, also ein Schweizer Sender, berichtet, Alpengipfel waren vor 6000 Jahren bis hoch hinauf eisfrei. Es bedeutet, dass es wahrscheinlich große zeitliche Zyklen gibt, in denen sich das Klima verändert. Ob es einmalige oder wiederkehrende Ereignisse sind, also Zyklen, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Wissenschaftler, sondern ich bin gelernter Bäcker, ihr habt das alles gehört. Ich bin ein ganz normaler Mensch und versuche, meinen Verstand zu benutzen. Noch ein anderer Aspekt. In der Vergangenheit haben wir und bis heute versuchen wir, immer wieder Löcher in der Umwelt zu stopfen. Wir machen es, weil sich irgendwo etwas aufgetan hat, wo wir sagen, das kann so nicht sein, das geht so nicht, das ist eine Katastrophe, wir müssen etwas dagegen tun. Wir flicken dieses Loch, setzen irgendein Flicken drauf, um dann zu merken, dass sich an anderer Stelle drei andere neue Löcher aufgetan haben. Zum Beispiel die Begradigung von Flüssen. Die diente der besseren Beschiffbarkeit. Inzwischen wissen wir, dass dadurch die Strömungsgeschwindigkeit bei Unwettern nicht mehr bestimmbar und viel zu hoch ist. Oder wir haben Sümpfe trockengelegt und uns gefreut wie die Schneekönige, dass wir ein Stück Acker gewonnen haben, stellen aber fest, dass wir diese Flächen als Puffer bei Unwettern brauchen würden. Und da gehen meine Gedanken mit mir so ein Stück spazieren. Sie sind absolut unwissenschaftlich, aber es sind meine Gedanken und es ist mir einfach durch den Kopf gegangen, zum Beispiel die Frage, was wird sein, wenn tatsächlich in der ganzen Welt überall Wärmepumpen stehen, wenn wir Geothermie nutzen, natürlich, das erscheint zunächst der logische Weg. Aber langfristig, was passiert, wenn wir der Erde Wärme entziehen? Wird es strengere Winter geben? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Es sind, wie gesagt, nur Überlegungen. Die Überlegungen eines Landeis, wie ich es bin. Aber ich finde, man muss es denken, aussprechen und fragen können. Oder was wird werden, wenn wir überall Windräder stehen haben? Also ich meine gar nicht den ästhetischen Aspekt, sondern was wird zum Beispiel mit dem Vogelzug? Oder wenn ich dem Wind diese Energie entziehe, verändere ich dann nicht auch die Gesetzmäßigkeiten des Windes? Wie werden sich diese Veränderungen auswirken? Es sollte allen klar sein, dass es keine Möglichkeit gibt, dem Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu entfliehen. Egal, was ich tue, es wird eine Wirkung, es wird Folgen haben. Zweitens, die Welt wird untergehen. Wir können den Weltuntergang nicht anhalten. Nicht, weil wir die falschen Methoden gegen den Klimawandel verwenden, sondern weil Gott dieser Erde schon sehr bald nach ihrer Erschaffung ein Ende gesetzt hat. Unmittelbar nach der Erschaffung der Welt kann Gott sagen, siehe, alles ist sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31. Aber wenige Zeilen danach werden die Menschen sich das erste Mal von Gott abwenden, ihn belügen und ebenfalls wieder wenige Zeilen später gibt es den ersten Mord. Punktuelles, richterliches, richtendes Eingreifen Gottes, wie bei der Sintflut oder dem Turmbau zu Babel, brachten nicht die gewünschten Ergebnisse. Die Menschen kamen nicht ins Nachdenken und wendeten sich Gott, dem Schöpfer, nicht zu, abgesehen von ein paar Einzelexemplaren, von denen uns die Bibel berichtet. Und wir machen einen großen zeitlichen Sprung. Jesus predigt immer wieder einmal über das Ende der Welt und darüber, dass Gott eine neue Welt im Petto hat. Wir können den Untergang nicht verhindern, weil er von Gott vorgesehen ist. Mag sein, dass diese Botschaft uns nicht gefällt, aber sie gehört zur Wahrheit der Bibel dazu. Im Evangelium des Matthäus hat eben dieser festgehalten, was Jesus über das Ende der Zeit, und ich setze es mal gleich mit dem Ende der Welt, mit der Apokalypse, sagt. Kapitel 24, und ihr dürft es gerne hier vorne mitverfolgen, ich lese es euch vor. Als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und das alles ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Nehmen wir die letzten Worte aus diesem Abschnitt als Abschluss dieses Gedankens. Dann wird das Ende kommen. Klar ist, es gibt ein Ende, von Gott zeitlich bestimmt, von Menschen unaufhaltsam. Drittens, die Welt wird untergehen, aber wir wissen nicht, wann. alle Berechnungen, die es dazu gibt, wann denn die Welt untergeht, sind bisher ins Leere gelaufen, sind gescheitert, haben nie funktioniert. Natürlich interessiert es Menschen brennend und sagen, wie viel Zeit haben wir denn noch? Was bleibt uns noch? Aber auch die Bibel und Jesus selbst gibt darauf keine Antwort. Ich kann nur sagen, wenn Gott in 30 Sekunden den Countdown beginnt und runter zu zählen beginnt, dann wird es ja erst nochmal richtig hell und laut, bevor alle Lichter ausgehen. Holen wir uns wieder Orientierung aus der Bibel. Wir bleiben bei Matthäus in dem 24. Kapitel. Und es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Wo das Aas ist, da werden sich die Adler versammeln. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zu dem anderen Ende. Was Jesus hier sagt, ist, dass es für das Ende dieser Welt Anzeichen gibt. Sie zu deuten ist keine einfache Sache und ich glaube, es ist eigentlich unsere Aufgabe. Ich erinnere mich an die vergangenen Jahre mit Corona. Es gibt, glaube ich, niemanden, der froh ist oder nicht froh ist, dass es vorbei ist. Aber es gab ja unter uns Christen die Meinung, dass das Ende der Welt unmittelbar bevorsteht. Man erinnert sich kaum noch daran, aber das gab es. Was aber sagt Jesus zum Zeitpunkt des Weltendes? Von jenem Tage aber und von jener Stunde hat niemand Kenntnis, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn, also er, Jesus Christus, nicht, sondern ganz allein der Vater. Wir wissen nicht wann. Und das ist gut so. Bis dahin ist es unsere Aufgabe, sich um die Erde zu kümmern, zu leben und Leben zu zeugen, sich nicht auf die Straße zu kleben, sondern zu studieren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Einen Beruf zu lernen, von mir aus auch Wärmepumpen einzubauen, Häuser zu isolieren und. Studiere, lerne, damit es vorangeht. Dass die Welt, diese Erde untergehen wird, bedeutet nicht, dass wir mit ihr umgehen können, wie wir wollen. Gott hat uns Verantwortung übertragen. Auch das steht in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang der Bibel. Da heißt es nämlich, macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier. So haben wir den Auftrag aus 1. Mose 1, Vers 28 meist im Ohr. Die Erde untertan machen, meint aber nicht, aus ihr herauszuholen, was irgendwie geht, sondern heißt, macht sie euch nutzbar, in Verantwortung für euch und eure Mitgeschöpfe. Wenn Gott uns Menschen den Auftrag gegeben hat, über die Welt zu herrschen, dann geht damit auch eine Verantwortung für die Schöpfung einher. Und natürlich auch für die nachfolgenden Generationen. Deshalb schmeißen wir keinen Müll in den Straßengraben. Können wir die 500 Meter bis zum Kumpel zu Fuß zurücklegen und lassen das Auto stehen? Kann ich beim Einkauf darauf achten, woher meine Zutaten kommen, wie sie erzeugt wurden? Genug der Beispiele. Es geht hier nicht um Belehrung, sondern die Erkenntnis, dass es bei dir und bei mir anfängt und nicht in der großen Politik. Praktische Beispiele, wie das im Alltag aussieht, kennt jeder von euch selbst. Deshalb, wir haben bisher drei Thesen bedacht, welche Schlussfolgerung ziehen wir daraus? Zuerstens, die Welt ist nicht zu retten. Retten wir in erster Linie Menschen und vielleicht erst in zweiter Linie das Klima. Das jedenfalls ist der Auftrag, den Jesus an seine Jünger gibt, klar und eindeutig. Wir finden ihn ebenfalls bei Matthäus, die letzten Verse im letzten Kapitel, Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da steht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker, tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nach einem unserer Motorradfahrergottesdienste schrieb mir einmal eine Frau, schon ein paar Jahre her, einen entsetzten Brief. Und sie entsetzte sich darüber, dass ich Gottesdienste für Motorradfahrer anbiete. Sie erhob schwere Vorwürfe darüber, dass wir die Umwelt zerstören würden. Meine Antwort darauf war die Schlussfolgerung, die wir gerade bedenken, nämlich, ich möchte gern in erster Linie Menschen retten. Nicht in erster Linie Bäume, ich pflanze lieber welche. Um Missverständnisse vorzubeugen, ich sehe Naturschutz als wichtig an und ich bin da auch nicht inaktiv, aber nein, es hat bei mir nicht die oberste, nicht die erste Priorität. Die Situation in der Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren, fast kann man sagen, in den letzten Monaten zugespitzt. Ich glaube, Christen aller Generationen stehen vor der Entscheidung, wie sie zukünftig ihr Leben gestalten wollen. Und da steht für mich wieder ganz oben die Frage, wem will ich vertrauen? Wem will ich folgen? Jesus oder der neuen Religion? Du sollst aber wissen, du kannst Christ sein und die Umwelt schützen. Die entscheidende Frage ist jedoch, wer darf in deinem Leben die Entscheidungen treffen? Wer hat die höchste Priorität? Zu zweitens, die Welt wird untergehen. Hören wir auf Gottes prophetisches Reden und nicht auf Klimaorakel. Wir haben im Rahmen eines solchen Abends relativ ausführlich über die Sicht von Jesus auf die letzten Tage der Erde geschaut. Wir haben die Texte gelesen, die euch sicherlich nicht unbekannt sind und die für sich sprechen. Bitte hör auf Jesus. Hör nicht auf menschliche Vorhersagen. Sie werden das Ende nicht bestimmen. Und noch nicht einmal Jesus wird es bestimmen, sondern wie Jesus sagt, allein mein Vater, Gott selbst. Der, der als Schöpfer alles in Bewegung gesetzt hat, der alles geschaffen hat, setzt auch der gesamten Schöpfung ein Ende. Lerne zu unterscheiden. Bei allem, was an dein Ohr dringt, wozu würde Jesus Ja sagen und wo würde sich Jesus distanzieren? Zu drittens, die Welt wird untergehen, aber wir wissen nicht wann. Wir spekulieren nicht, sondern nutzen die Zeit aus. Was wäre zum Beispiel, wenn, ja, was wäre, wenn wir so viel Energie für Jesus aufgewendet hätten, wie wir sie zurzeit für das Klima aufwenden? Hätten Menschen dann einen viel stärkeren Bezug zur Schöpfung und zum Schöpfer? hätten sie diesen Bezug, weil sie eben diese Beziehung zum Schöpfer haben und hätten einen ganz anderen Blick auf all das, was uns umgibt, Natur, Klima, all das. Was wäre, wenn uns bewusst wäre, dass jeder Mensch, der sich nicht für Jesus als seinen Herrn entscheidet, in Ewigkeit verloren ist? Sagen wir nicht sonst an anderen Stellen auch, dass sozusagen ein Menschenleben Vorrang hat, dass es das Wichtigste ist? Wenn wir mit der Feuerwehr ausrücken und irgendwo in einem brennenden Haus ist ein Mensch drin, dann ist ganz klar das, was jeder Feuerwehrmann lernt, bei der Einschätzung der Gefahrenlage, nicht wir müssen jetzt erstmal den Dachstuhl löschen oder wir müssen die Katze rausholen, sondern das Erste, was du tust, ist Menschenleben retten, dann Tiere retten und dann kümmern wir uns ums Feuer. Was wäre, wenn wir bewusster leben und konsumieren würden? Was wäre, wenn wir im eigenen Umfeld Gottes Auftrag zum pfleglichen Umgang mit der Natur nachkommen würden? Und was wäre, wenn wir nicht in den Trauergesang der Welt einstimmen würden, sondern Hoffnung verbreiten würden? Wir halten fest, wir glauben an Gott und nicht an den Klimawandel. Es war vorhin das zweite Lied im Lobpreis, da hieß es, ich will dir vertrauen. Genau darum geht's. Es geht nicht darum, diese Zeilen einfach so dahin zu singen, sondern es zu tun. Diesem Jesus zu vertrauen, dem zu vertrauen, was er gesagt hat über das Ende der Welt und was kommen wird. Am Ende zählen Gottes Zusagen, denn er hat auch frühere Zusagen gehalten. Vielleicht das Bekannteste. Er hat gesagt, es soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte. Von wem sollten wir es sonst hören, wenn nicht von unserem Gott? Wem wollten wir vertrauen und glauben, wenn nicht unserem Gott? Oder auch diese Zusage, die wir vor uns gehört haben, bei dem Missionsbefehl, bei den letzten Worten, die Jesus zu seinen Jüngern sagt, wo es endet, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Was kann dir passieren, wenn du das weißt? Wir müssen nicht angstgesteuert sein, sondern wir können einfach schauen, wo unsere Hilfe angebracht ist, was wir wirklich tun können, was wir tun sollen. Wir können auf Gott hören. Wir haben von uns Zeugnisse gehört. Aber ich glaube, es ist auch so ein Zeugnis zu entdecken, dass Gott nicht irgendwie einer ist von früheren Zeiten mit tollen Geschichten, sondern dass Gott in dein Leben hineinredet. Dass Gott auf deine Fragen manchmal ganz praktische Antworten gibt. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, egal was passiert, egal wo du bist, Gott ist an deiner Seite. Amen.